Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Mikrofon begrüßt Sie Christiane Knoll. Ende Mai registrierte Südafrika erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2. Bald explodierten die Zahlen bis Mitte Juli. Da nämlich war das Maximum schon erreicht. Seitdem fällt die Kurve erfreulich steil bergab. Warum geht es Afrika in der Pandemie so viel besser als anderen Weltregionen? Dazu später mehr. Beginnen wir mit den Herausforderungen, vor die uns die neuen Genscheren stellen. Sie heißen CRISPR oder, etwas weniger bekannt, TALEN und schneiden Erbgut so präzise und punktgenau zurecht wie nie zuvor. Pflanzen, die mit den neuen Genwerkzeugen kreiert werden, lassen sich von konventionellen Züchtungen gar nicht mehr unterscheiden, hört man. Und wenn sie sich nicht unterscheiden, dann müsse man sie auch nicht wie Gentechnik behandeln. Die EU hat sich in einer Grundsatzentscheidung dieser Argumentation nicht angeschlossen, aber in den USA und Kanada wird die Liste der CRISPR-Kreationen immer länger, sodass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis sie weitgehend unreguliert aus den Laboren und Testfeldern auf den internationalen Markt drängen. Den herbizidresistenten Cibus-Raps immerhin, dem spezielle Pflanzenschutzmittel nichts anhaben können, könnte man jetzt entdecken. Mit einem Ende letzter Woche von US-Amerikanern im Fachmagazin Foods vorgestellten Test nämlich. Darüber gesprochen habe ich mit Samson Simon vom Bundesamt für Naturschutz und meine erste Frage war, was weiß er denn bisher über den Cibus-Raps? Gibt es ihn in der Europäischen Union oder nicht?
Also wir wissen, dass er eine Zulassung in Nordamerika hat. Ob er sich jetzt in den Warenströmen in der EU schon befindet, davon gehen wir im Moment nicht aus.
Aber Sie wissen es nicht und mit dem neuen Test könnten Sie jetzt nachweisen, ob im importierten Raps auch Cibus-Raps ist oder nicht.
Genau, der Test sollte Labore in der EU zum Beispiel in die Lage versetzen, Cibus-Raps in Importlieferungen identifizieren zu können.
Reden wir erstmal über den Test. Wie schwer war es, diesen Test zu entwickeln? Warum gibt es den noch nicht?
Also es gibt noch keine Zulassung für Cibus-Raps in der EU und die Nachweismethode ist in der Regel ein Teil des Zulassungsverfahrens. Das heißt, ohne Zulassung gibt es auch noch keinen Test. Wenn jetzt der Verdacht besteht, dass Cibus-Raps importiert wird, kann ein solcher Test entwickelt werden. Dafür sind allerdings Informationen notwendig. Und der Trick bei diesem Test ist jetzt, dass die Entwickler die notwendigen Informationen zusammengetragen haben und dann einen eleganten und einfachen Test daraus entwickelt haben.
In den Stellungnahmen, die jetzt heute auch zu lesen waren, wurde hervorgehoben, dass das eine Art Blaupause ist, dass man jetzt eben auch für schwer zu detektierende CRISPR-Veränderungen, die eben genauso gut mit Züchtungen hätten hergestellt werden können, aber eben nicht hergestellt werden, sondern eben im Schnellverfahren mit CRISPR oder TALEN in Labors, dass dieser neue Test jetzt eine Blaupause dafür ist für alle möglichen anderen neuen Gentech-Pflanzen. Welche politische Bedeutung hat das Ganze? Was verändert das?
Also der Test hat uns erstmal nicht überrascht. Der zeigt allerdings, dass Firmen in der Lage sein sollten, für ihre genomeditierten Pflanzen auch einen Test heranzubringen, der diese von anderen konventionellen Pflanzen unterscheidet. Und um es nochmal zu sagen, die Information ist hier entscheidend. Also wenn ich einen nicht zugelassenen GVO habe und ich möchte den nachweisen, dann benötige ich dafür die Information, welche Veränderung vorliegt. Und wir setzen uns schon seit längerem dafür ein, dass diese Informationen in einem internationalen Register gesammelt werden.
Vor 2 Jahren standen allein auf der Liste für die unkomplizierte Forschungsfreigabe in den USA schon über 60 Genpflanzen, die mit den neuen Genwerkzeugen hergestellt wurden. Im Supermarkt zu kaufen war damals ein Pilz, der nicht braun wurde. Wissen Sie, wie viele dieser Pflanzen derzeit schon kurz vor der Vermarktung stehen oder auch schon zu kaufen sind?
Also in der Forschung ist das Werkzeug sehr verbreitet. Allerdings haben wir im Moment kein Wissen darüber, wie viele Pflanzen wirklich schon auf dem Markt sind, also sprich in Drittländern angebaut werden. Wir gehen aber davon aus, dass die Zahl nicht besonders hoch ist. Cibus-Raps ist eins der wenigen Beispiele.
Sagt Samson Simon vom Bundesamt für Naturschutz in Bonn über einen ersten Test, der den gentechnisch hergestellten Cibus-Raps von konventionellen Züchtungen unterscheidet. Vor knapp 2 Jahren, im November 2018, schockierte eine Nachricht aus China die Welt. Der Biophysiker He Yang Kui hatte mit der Genschere CRISPR-Cas das Erbgut zweier Embryonen gezielt verändert, sodass sie angeblich vor dem AIDS-Erreger HIV geschützt waren. Die Entrüstung war groß, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Wissenschaft. He Yang Kui wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt und dann wurde es ruhig um den Fall. Vergangene Woche nun legte eine internationale Kommission einen 200 Seiten starken Bericht vor. Wie kann es weitergehen mit CRISPR in menschlichen Embryonen? Das war die Frage. Und mein Kollege Michael Lange hat sich mit dem Report befasst. Michael, welche Schlüsse zieht die Kommission?
Ja, die Genschere ist zwar sehr genau, aber sie ist nicht genau genug. Es können Risiken eintreten für den Menschen, der dann aus diesen Embryonen entsteht. Das ist einfach so, dass die Genschere manchmal Schnitte macht, die sie nicht machen soll. Und diese Fehlschnitte, Off-Target-Effekte heißen die in der Wissenschaft, ja, die können zu Krankheiten führen. Zum Beispiel zu Stoffwechselstörungen oder auch zu einem erhöhten Krebsrisiko. Und das ist hier besonders, weil eben aus diesen Zellen ein ganzer Mensch entsteht. Wenn man das Verfahren bei Heilverfahren einsetzt, dann ist das nicht so problematisch. Aber immer dann, wenn man es bei einem Embryo einsetzt, entsteht daraus ein ganzer Mensch und der kann Krankheiten haben.
Das heißt, das Risiko wird als zu hoch erachtet, aber für die Zukunft hat man durchaus Perspektiven gesehen?
Ja, man sieht hier Entwicklungen. Zum einen wird die Genschere immer genauer. Das heißt, die Genschere wird enorm schnell weiterentwickelt. Also da kommen wirklich wöchentlich neue Ideen heraus, wie man den Schnitt noch besser setzen kann. Aber ist eben immer noch nicht genau genug, keine absolute Sicherheit. Und das andere sind sogenanntes Single-Cell-Sequencing. Das heißt, man nimmt sich eine einzelne Zelle und kann deren gesamtes Erbgut lesen. Und das ist neuerdings möglich. Allerdings, da müssen die Verfahren auch noch verbessert werden. Aber wenn das möglich ist, könnte man zum Beispiel von einem Embryo eine Zelle entnehmen, die vollständig lesen und dann wüsste man, ob ein falscher Schnitt darin ist und könnte dann diesen Embryo nicht einsetzen und dann ein Embryo nehmen, wo alles stimmt. Also das, schreiben die Wissenschaftler, könnte in Zukunft möglich sein, ist es aber noch nicht.
Für welche Fälle ziehen Sie das in Erwägung? Es war die Rede von besonders schweren Erbkrankheiten, für die das dann vielleicht eine Möglichkeit wäre. Aber andererseits gibt es ja auch für besonders schwere Erbkrankheiten andere Fortschritte. Also wie positioniert sich da die Kommission?
Ja, Sie sagen auf jeden Fall, man muss schauen, ob es denn nicht Alternativen gibt. Gibt es nicht Möglichkeiten, schwere Erbkrankheiten zu verhindern? Und da gibt es ja in den allermeisten Ländern der Welt die Präimplantationsdiagnostik, bei uns kurz PID genannt. Und da kann man Embryonen genetisch untersuchen und dann auch aussortieren. Das heißt, man stellt mehrere Embryonen her und schaut dann mit einem Gentest, ob die Erbkrankheit sich in diesem Embryo ausgebreitet hat oder nicht. Und dann kann man eben auswählen. Und es gibt allerdings einige wenige Krankheiten oder Situationen, sollte ich besser sagen, bei denen diese Möglichkeit nicht besteht. Zum Beispiel, wenn beide Eltern 2 Versionen des krankmachenden Gens in sich tragen, dann kann es tatsächlich sein, dass man mit der PID nichts machen kann. Und für solche Fälle könnte dieses Verfahren möglich sein, wenn es denn genau genug wäre. Aber das sind, wie gesagt, sehr seltene Fälle. Aber zum Beispiel gehört auch der Fall dazu in Russland. Ein Wissenschaftler namens Denis Rebrikov, der plant da schon seit über einem Jahr, 2 Eltern, die gehörlos sind, ein hörendes Kind sozusagen zu schenken. Und der plant, das mit diesem Verfahren umzusetzen, hat jetzt aber bekannt gegeben, dass wenn diese Kommission empfiehlt, dass das Risiko zu groß im Moment sei, dann würde er vorerst noch warten.
Wie reagiert jetzt die Fachwelt auf diesen Report? Gibt es auch kritische Stimmen?
Ja, es wird gefordert, dass man doch auch grundsätzlich diskutieren soll. Ist ein solcher genetischer Eingriff ins Erbgut des Menschen überhaupt vertretbar? Das wurde eben nicht gemacht, gehörte aber auch nicht zur Aufgabenstellung der Kommission. Da warten jetzt alle auf einen WHO-Bericht. Der soll auch Empfehlungen für die Politik geben. Und dieser WHO-Bericht soll Ende des Jahres vorgestellt werden.
Für eine CRISPR-Therapie am menschlichen Embryo ist es zu früh, jetzt aber in der Zukunft durchaus denkbar. Michael Lange über den jetzt veröffentlichten Report eines internationalen Forschergremiums. Covid-19 würde in Afrika zu einer Katastrophe führen. Da waren sich die Experten im Frühjahr einig. Schwache Gesundheitssysteme, enge Lebensverhältnisse, Hygieneprobleme, Armut. Aber die Epidemie hat sich dort viel langsamer entwickelt als etwa in Europa oder Amerika. Und auch die Sterblichkeit liegt niedriger. Das liegt sicher an der deutlich jüngeren Bevölkerung in Afrika, aber eben nicht nur. Aus Belgien kommt jetzt eine Studie, über die Volkert Wildermuth berichtet.
Vergangene Woche wurden in Afrika nur noch rund 55.000 Neuinfektionen gemeldet, so John Nkengasong, Präsident der Afrikanischen Zentren für Gesundheitsvorsorge.
This represents a 14% decrease in new cases.
Das entspricht einem Rückgang um 14% im Vergleich zur Vorwoche. 1 Million Menschen sind genesen. Das sind gute Nachrichten für den Kontinent.
That is very good news for the continent.
Das liegt wohl auch daran, dass das Immunsystem der Menschen in Afrika besonders effektiv reagiert, vermutet die Parasitologin Maria Jastanbaksch von der Universität Leiden.
Da gibt es Riesenunterschiede zwischen Europäern und Afrikanern. Viele denken, das hat mit der Genetik zu tun, aber das stimmt nicht. Wenn wir uns Menschen in den ländlichen Gegenden im Senegal ansehen, dann reagieren sie ganz anders als die in der Hauptstadt Dakar. Und das hat mit der großen Belastung mit Erregern und Parasiten zu tun.
Die vielen Krankheiten Afrikas, Masern, Durchfallviren, Malaria, Parasiten, sind für viele tödlich. Aber sie trainieren auch das Immunsystem. Diese Theorie vertreten viele Forscher. Maria Jastanbaksch hat diese Effekte gemeinsam mit Forschern aus dem Senegal und aus Gambia bereits früher in Blutproben aus Afrika untersucht und konnte ganz spezifische Effekte nachweisen.
Wenn man viele Infektionen hat, bildet man mehr der sogenannten virtuellen Gedächtniszellen, die stärker und schneller auf neue Infektionen reagieren.
Anders als normale Gedächtniszellen sind die virtuellen Gedächtniszellen nicht auf einen bestimmten Erreger spezialisiert, sie stärken die Abwehr generell. So könnten sie auch dazu beitragen, dass SARS-CoV-2 in Afrika weniger Menschen infizieren konnte. Aber auch unter denen, die Covid-19 entwickelten, ist in Afrika der Verlauf milder. Das zeigt eine aktuelle Studie aus Kenia. Hier, so vermutet Maria Jastanbaksch, spielt ein früherer Befall mit Parasiten eine Rolle.
Diese Parasiten dämpfen die Immunreaktion, um in ihrem menschlichen Wirt zu überleben. Der kann sie dann nicht so einfach loswerden. Dann reagiert das Immunsystem aber auch nicht so stark auf das Coronavirus. SARS-CoV-2 führt bei manchen Menschen zu massiven Entzündungen, an denen die Leute sterben. Und diese Entzündungen könnten schwächer sein bei Menschen, die schon Parasiten hatten.
Das zumindest ist die Theorie von Maria Jastanbaksch. Sie konnte belegen, dass der Befall mit parasitischen Würmern die Monozyten verändert. Die reagieren weniger aggressiv, eher entzündungshemmend. Wie sich das auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 auswirkt, wird gerade in Gabun, im Senegal und in Äthiopien untersucht. Ähnliche Effekte könnten auch bei der rasant wachsenden Covid-19-Epidemie in Indien eine Rolle spielen. Das asiatische Land zählt mit über 4,2 Millionen Infektionen inzwischen weltweit nach den USA die zweitmeisten Covid-19-Fälle. Es sind dort auch schon mehr als 70.000 Menschen an SARS-CoV-2 gestorben. Trotzdem liegt die Sterblichkeit, wie in Afrika, im weltweiten Vergleich niedrig.
Wenn wir verstehen, welcher Aspekt der Immunantwort in Afrika die Infektion effektiv kontrolliert und Todesfälle verhindert, dann können wir auch die Impfstoffe verbessern.
Die Arbeiten von Maria Jastanbaksch liefern hier erste Hinweise. Aber konkrete Vorschläge können Sie und Ihre afrikanischen Kollegen erst machen, wenn die Daten Ihrer neuen Studie vorliegen. Ein optimierter Impfstoff wäre gerade für Afrika selbst entscheidend.
Die vielen regulatorischen Immunzellen im Blut sind gut, um Überreaktionen auf SARS-CoV-2 zu kontrollieren. Auf der anderen Seite braucht man die Immunreaktion bei einem Impfstoff, sonst funktioniert er nicht. Das ist ein echtes Problem. Was wollen wir?
Ein Impfstoff für Afrika muss eine starke Immunantwort auslösen, um SARS-CoV-2 abzuwehren. Aber er darf dabei nicht die regulatorischen Zellen beeinträchtigen, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.
Volkert Wildermuth über Besonderheiten im Immunsystem, die SARS-CoV-2 in Afrika schwer machen. Beryllium ist ein chemisches Element. Ein Leichtmetall. In Legierungen macht es andere Metalle härter und korrosionsbeständig. Deshalb wird es gerne eingesetzt in der Elektronikindustrie, im Werkzeugbau bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Beryllium gilt aber auch als krebserregend. Und wer am Arbeitsplatz entsprechende Stäube oder Dämpfe einatmet, kann unheilbare Lungenschäden davontragen. Soweit bekannt. Jetzt aber haben Forscher Spuren davon in verschiedenen deutschen Großstädten nachgewiesen und das, obwohl keine beryllium-verarbeitende Fabrik in der Nähe war. Volker Mrasek über den erstaunlichen Befund, der letzte Woche bei der Tagung der Arbeits- und Umweltmedizin vorgestellt wurde.
Ein Bauhof im Ort Oberkirch in Baden-Württemberg. Bei einem Mitarbeiter wird dort im Jahr 2011 eine Berylliose diagnostiziert, eine chronische, manchmal tödliche Erkrankung. Dabei bilden sich Knoten und Gewebeverhärtungen in der Lunge. Auslöser sei das Einatmen von giftigem Beryllium, sagt Caroline Quatucci, Arbeitsmedizinerin am LMU-Klinikum in München.
Damals hat der Arbeitgeber weiteren Beschäftigten angeboten, dass sie sich freiwillig testen lassen können. Und so ist bei 5 weiteren in dem Betrieb herausgekommen, dass die auch auf Beryllium sensibilisiert sind, allerdings ohne weitere Krankheitszeichen.
Das Seltsame an der Sache, auf dem Bauhof wird überhaupt nicht mit Metallen hantiert, die Beryllium enthalten. Der Staub auf dem Gelände ist aber damit belastet. Das zeigt sich später bei aufwendigen Laboranalysen am LMU-Klinikum. Inzwischen hat Caroline Quatucci Stäube aus verschiedenen Städten untersuchen lassen, mit überraschenden Ergebnissen.
Das ist eigentlich das wirklich Interessante, dass so in der Umwelt Beryllium im Staub vorkommt, der irgendwo rumliegt.
An dem Projekt beteiligt ist auch Gernot Zissel, Professor für Zellbiologie und Immunologie an der Uniklinik in Freiburg.
Die niedrigsten Werte haben wir in Hamburg gefunden. München hat ein bisschen mehr. Freiburg hat relativ viel Beryllium in den Straßenstäuben. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier in Umweltproben relativ wenig Beryllium ist, wenig bis gar keins. Unsere Analysen haben aber dann gezeigt, dass wir immer Beryllium finden, egal wo wir suchen. Und ich habe dann in der Literatur nachgeschaut und festgestellt, dass das auch andere schon gesehen haben. Beryllium nachgewiesen haben, in der Erde, in Staubproben, wie auch immer.
Die niedrigsten Werte lagen bei 200 Parts per Million oder ppm, wie Zissel sagt. Das bedeutet, eines unter 5000 Teilchen in der Staubprobe war Beryllium. Die höchsten Belastungen zeigten demnach Betonstäube.
Da haben wir relativ viel Beryllium gefunden, ungefähr das Fünffache.
Erhöhte Konzentrationen von Beryllium fanden die Forscher nach eigenen Angaben auch in der Umgebung eines Betonwerkes in Oberkirch, also dort, wo der mysteriöse Berylliose-Fall auftrat, der den Stein ins Rollen brachte. Doch ob hier ein kausaler Zusammenhang besteht, kann der Freiburger Biologe nicht mit Sicherheit sagen.
Es ist die Krux unserer Studie. Wir haben nur eine Momentaufnahme. Wir können eigentlich bisher nur sagen, in den Proben, die wir an diesem Platz zu diesem Zeitpunkt gesammelt haben, haben wir Beryllium gefunden. Aber die Sensibilisierung muss ja früher schon stattgefunden haben. Nur aus dieser Zeit haben wir keine Proben.
Die Forscher gehen jedenfalls davon aus, dass das giftige Leichtmetall nicht nur an Arbeitsplätzen ein Problem sein kann, etwa in der metallverarbeitenden Industrie oder in Recyclingbetrieben, sondern auch in der Umwelt. Caroline Quatucci verweist auf eine Studie aus den USA, wo Beryllium im Bergbau gewonnen und in Schmelzen verarbeitet wird.
Wobei Anwohnern um eine Beryllium-Fabrik herum Berylliosen festgestellt worden sind. Also Menschen, die einfach nur in der Nähe wohnen. Und das, was man jetzt sagen kann, ist zumindest, dass die Beryllium, die ja wirklich eine alte Berufserkrankung in dem Sinne ist, anscheinend durch sehr geringe Mengen an Beryllium ausgelöst werden kann. Geringer, als man bisher vermutet hat.
Es gibt eine andere Lungenerkrankung, die sich in ihren Symptomen nicht von der Berylliose unterscheidet. Sie nennt sich Sarkoidose. Gernot Zissel kann sich vorstellen, dass es sich in Wahrheit nicht selten um eine verkappte Berylliose handelt. Der Freiburger Biologe will seine Forschung auf dem Gebiet auf jeden Fall fortsetzen.
Was man bräuchte, wäre mal eine genauere Analyse, wo ist eigentlich überall Beryllium? Dass man nicht unbedingt sagt, ja, wir haben gar keine Beryllium-Industrie, insofern haben wir auch gar kein Beryllium-Problem. Das ist sicherlich falsch.
Giftiges Beryllium in ganz normalen Stadtstäuben. Volker Mrasek hat den Fall vorgestellt und mit Umweltschäden beginnen auch unsere Meldungen. Im Studio ist Michael Stang.
Die Luftverschmutzung ist die größte Bedrohung für die Gesundheit. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Europäischen Umweltagentur, der nun in Kopenhagen veröffentlicht wurde. Demnach sterben jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Für die Erhebung wurden Daten der Weltgesundheitsorganisation zum Einfluss der Umwelt auf die Gesundheit der Menschen in Europa ausgewertet. Nach der Luftverschmutzung als größte Umweltbedrohung für die Gesundheit sieht der Bericht an zweiter Stelle die Lärmbelastung, die zu 12.000 vorzeitigen Todesfällen geführt habe.
Kinder nutzen beide Hirnhälften für die Sprache.
Während Erwachsene für die Spracherfassung überwiegend die linke Gehirnhälfte nutzen, gibt es diese hälftige Dominanz bei Kindern noch nicht. Das berichtet ein Forschungsteam des Georgetown University Medical Centers in Washington im Fachblatt PNAS. Diese Erkenntnisse weisen auf die besondere Bedeutung der rechten Hemisphäre während der Sprachentwicklung hin. Dies könnte auch erklären, warum linksseitige Hirnverletzungen bei Kindern nur vergleichsweise kurze Auswirkungen auf das Sprachvermögen haben. Erwachsene hingegen sind nach einem linksseitigen Schlaganfall häufig von einem irreversiblen Sprachverlust betroffen.
Pilze eignen sich als Lederersatzmaterial.
Das zeigt ein Team der Universität Wien in einem Übersichtsartikel in Nature Sustainability. Die Produktion von echtem Leder bei der Tierhaltung geht mit hohen Treibhausgasemissionen einher. Bei der Herstellung von Kunstleder bedarf es vieler Chemikalien und Erdöl. Bei der Suche nach einer Alternative sind die Forschenden auf bestimmte Pilze gestoßen, deren Myzel, das feine unterirdische Pilzgeflecht, sich auf Abfällen wie Sägemehl züchten lässt. Das Myzel kann zu dem neuen Material verarbeitet werden, das ähnliche Eigenschaften wie Leder aufweist.
Paläogenetiker blicken tief in das Erbe der Neandertaler.
Einem internationalen Forschungsteam ist es gelungen, aus einem 80.000 Jahre alten Zahn aus einer Höhle in Polen DNA zu isolieren, die nun als älteste Neandertaler-DNA Mittelosteuropas gilt. Das mitochondriale Genom ähnelt eher dem eines Neandertalers aus dem Kaukasus als dem von zur selben Zeit in Westeuropa lebenden Neandertalern, heißt es im Fachblatt Scientific Reports.
Viele Konzerne lagern ihre CO2-Emissionen aus.
Einer Studie im Fachblatt Nature Climate Change zufolge geht ein Fünftel der globalen Treibhausgasemissionen auf die Lieferketten multinationaler Konzerne zurück. Die von diesen Unternehmen ins Ausland verlagerten Produktionsstätten treiben die CO2-Bilanz von Staaten wie Indien oder China extrem in die Höhe, ohne dass die Verursacher dafür belangt werden können, notiert das Forschungsteam des University College London.
Bei manchen Spechten gibt es Kämpfer und Zuschauer.
Ein US-Biologenteam hat ein Jahr lang in einem Naturreservat in Kalifornien Eichelspechte mithilfe von Sendern verfolgt. Dabei konnten die Forschenden mehrfach beobachten, was nach dem Tod eines Vogels passiert, der einen sogenannten Eichelspeicher hinterlässt, einen toten Baum mit dutzenden Löchern, in denen Eicheln versteckt wurden. Wie das Team im Fachblatt Current Biology darlegt, kommt es dann zu erbitterten Kämpfen um das Erbe des Eichelspeichers. Dabei kämpfen die Spechte in Gruppen von 3 oder 4 Tieren tagelang, teilweise bis zu 10 Stunden pro Tag. Zudem nehmen regelmäßig bis zu 30 Artgenossen als Zuschauer teil. Dabei lassen die Vögel ihre eigenen Eichelspeicher für rund eine Stunde unbewacht, um das Geschehen zu verfolgen. Vermutlich ist es für die Spechte wichtig zu wissen, wer künftig die Nachbarterritorien dominiert.
Sternzeit, 8. September. Lord Kelvin und der angebliche Prognosefehler. Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, soll der Physiker Niels Bohr einmal gesagt haben. Dieses Zitat wird wahlweise aber auch Karl Valentin und Mark Twain zugeschrieben. Dem englischen Gelehrten Lord Kelvin wird bis heute nachgesagt, er habe im Jahr 1900 das Ende der Physik verkündet, weil nun alles Wesentliche entdeckt sei. Dies gilt als veritable Fehleinschätzung, denn bald darauf revolutionierten Quantenmechanik und Relativitätstheorie die Physik. Ein Beleg für die angebliche Äußerung Lord Kelvins lässt sich nicht finden. Er soll sie bei einem Vortrag in der Forschungseinrichtung Royal Institution in London gemacht haben. Dabei war genau das Gegenteil der Fall. Er erwähnte, dass noch einige Wolken den Himmel der Physik verdunkelten und man Fortschritte in der Welt des ganz Kleinen und bei Raum und Zeit brauche. Lord Kelvin war ein exzellenter Physiker und hat unter anderem den absoluten Nullpunkt berechnet. Daher nutzen Profis bis heute die Kelvin-Skala für die Temperatur. 0 Grad Celsius entsprechen 273 Kelvin. Als Energiequelle für die schier unerschöpfliche Sonnenstrahlung vermutete er, dass unser Stern ganz langsam schrumpft. Die Kernfusion war damals noch unbekannt. Tatsächlich verhauen hat sich Lord Kelvin, als er 1902 in einem Zeitungsinterview verkündete, Flugzeuge könnten niemals über den Atlantik fliegen. Da zeigte sich, dass Prognosen schwierig sind, sofern sie die Zukunft betreffen, wie Niels Bohr nie gesagt hat.
Soweit Forschung aktuell für heute. Gleich nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Dann geht es unter anderem um den Autogipfel. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.